Ja, schönen guten Tag an diesem Freitagnachmittag. Freitag, der 14. Juni 2024, 16 Uhr und 2 Minuten. Hier ist das Seminar und am Mikrofon ist Stefan Beck. Und wie immer bei dieser Sendung, jeden zweiten Freitag im Monat, geht es darum, dass ich alleine im Studio sitze und versuchen werde, die nächsten 45 bis 50 Minuten alles auszusprechen, was mir in der Zeit durch den Kopf gehen wird, denkend, sprechend, sprechend, denkend, ohne Notizen, ohne Manuskript und auch ohne Musik. Ich denke, das ist soweit bekannt. Ja, herzlich willkommen zur 6. Sendung in diesem Jahr. Halbzeit, könnte man sagen. Ein grauer Junitag, so ganz unsommerlich, wurde auch schon vielfach bemerkt. Ja, das ist wohl in den letzten Tagen, ja, seit Dienstag, ne, so die Schafskälte, sagt man, ne, irgendwie. Wobei es ist jetzt nicht wie, es ist etwas weniger warm, als man für die Jahreszeit erwarten wollte, aber nicht so, dass man das Gefühl hätte, irgendwie, wenn gleich das ja auch immer etwas subjektiv ist, dass man so bibbern möchte, ne, dass man sagt, irgendwie, während der Schafskälte ist es schafskalt oder ist es scharf. Kalt, ja. Aber nächste Woche, habe ich schon gesehen, kehrt sich das alles um. Und dann habe ich ja auch Geburtstag. Und da sah ich, sagt die Wetter-App, dann auch schon die fast wird es die 30 Grad kratzen, kann man sich gar nicht vorstellen, 29 Grad, ne, und da drauf, dann geht's ja für mich in den hohen Norden, noch knapp jetzt heute 12 Tage und dann geht's auf nach Grönland, ich kann es gar nicht so richtig glauben, es kommt mir noch alles so ein bisschen unwirklich vor, was auch ein bisschen auch an dieser ganzen, an diesen ganzen elektronischen Prozeduren hängt, ne. Man muss ja alles oder zumindestens, wenn man eben entsprechende günstige Preise erzielen möchte, muss ich natürlich das alles online machen. Und dann hatte ich vor ein paar Tagen versucht, diesen Buchungscode auch bei der Fluggesellschaft, der Air, wie heißt die denn, nach Grönland, ne? Die Grönländer haben ja eine eigene Fluggesellschaft, dort einzulösen. Und dann kam irgendwie, wir können sie nicht finden, wenn sie über einen anderen Anbieter gebucht haben. Dann wenden sie sich an den. Also das wird auch noch mal richtig lustig. Ich dachte mir schon, die Tage habe mich auch schon erkundigt, ne, nach den Mobilfunktarifen. Ne. Ich muss ja über, oder was heißt ich muss, also ich werde über Amsterdam nach Kopenhagen und von Kopenhagen dann Richtung Grönland. Ne, und da werde ich wohl für meinen Mobiltarif noch mal eine extra Option buchen. Denn ich sehe mich schon, dann stehe ich da in Kopenhagen oder in Amsterdam. Ja, wir können sie nicht finden. Bitte wenden Sie sich an die Hotline oder sowas. Ne? Also das sehe ich schon irgendwie mehr. Hoffentlich geht das so alles glatt und auch mit dem Gepäck. Ne? Also auch das übrigens, ja, ich war heute noch mal nach Schuhen gucken, denn ist auch jetzt nicht ganz klar, welches Schuhwerk ich so benötige. Insgesamt ist es aber so, das kam mir die Tage beim Probepacken, dass ich ja eigentlich in einen, nun ja, an den Rand eines Polargebietes fahre. Das ist eigentlich wie früher Skifahren. Wir, meine Eltern, die wollten, die fuhren irgendwie bevorzugt so im Frühjahr. Da war es bei uns schon warm und teilweise blühten schon die Bäume und Pflanzen und wir fuhren dann da ins Hochgebirge. Aber natürlich waren wir da mit dem Auto unterwegs und hatten dann alle dicken Klamotten dabei, während es jetzt der Fall so ist, dass ich das alles auch noch in den Koffer stecken muss. Ne? Und wenn ich überlege, auf dem Schiff, da brauche ich ja eigentlich nur normales, normales Schuhwerk. Und wenn ich an Land gehe, dann werde ich mich auch da nicht aus den Ortschaften heraus bewegen, glaube ich. Denn das ist nun der Nachteil bei diesem Küstenschiff, dass das halt keine so ausgedehnten Landgänge erlaubt. Ne? Also wobei an einigen Orten sind es 3 Stunden. Wenn da nur ein paar hundert People wohnen, irgendwie, dann ist der Ort auch, glaube ich, relativ überschaubar. Ne? An einem Ort habe ich gesehen, das ist in der Nähe, wobei in der Nähe meint, wie ich dann herausgefunden habe, 2 Stunden mit dem Boot. Da gibt es auf so einer kleinen Insel gibt's eine heiße Quelle. Und da haben sie so ein Becken gegraben, wo sich dann das heiße Wasser sammelt. Und dann kann man da in dem Becken sitzen, so wie in Japan, kann man im Internet natürlich hunderte Fotos gucken. Sieht irre aus. Und man guckt dann da auf diesen Fjord und dann treiben da die Eisschollen vorbei. Ich habe schon geguckt, aber mein Schiff wird an dem nächstgelegenen Hafen 3:30 halten. Und es sieht so aus, ich habe dann so verschiedene Angebote, dass man dort aber 2 Stunden braucht, um irgendwie mit einem Boot dahin zu kommen, zu dieser Insel. Ne? Also, und dann will man sich ja dann aufhalten. Also es ist ein Tagesausflug. Schade, es sieht großartig aus. Wobei einige schrieben, dass es natürlich so ist, das Wasser ist 38 Grad warm und draußen ist es aber so knapp 0 Grad. Also man muss sich verdammt schnell umziehen in beiden Richtungen, wenn man da jetzt nicht so, ich meine, das ist so ein bisschen so, man könnte auch so sagen, nicht Eisbaden, aber es ist eben, wenn man draußen, sie haben, glaube ich, auch sogar eine improvisierte Hütte da schon aufgestellt, also weil es kommen halt da hin und wieder, ich denke mal, da ist schon ganz schön was los, wenn es auch, wie es heißt, die einzige heiße Quelle mit Badetemperatur ist, es gibt wohl andere, warm ist ja in Grönland immer relativ. Wahrscheinlich ist eine Quelle, die 10, 15 oder 20 Grad in Grönland hat, die ist wahrscheinlich auch schon sozusagen Hot Spring, aber das hat natürlich noch keine angenehme Badetemperatur. Und da auf dieser kleinen Insel Unatok oder so, wie die heißt, sind es 38 Grad. Das erinnert mich, dass ich mal in Budapest war, in dem Gellertbad, und die hatten 2 Becken dort gegenüber, und das eine war etwas unter Körpertemperatur, ich glaube so 36 Grad, und das andere waren knapp über Körpertemperatur, so 38 Grad. Und wenn man dann zwischen den beiden Becken hin und her wechselte, dann machte es einen riesen Unterschied. Das war verblüffend, obwohl es nur 2 Grad war, weil sich eben das eigene Temperaturgefühl eben anscheinend an der Körpertemperatur orientiert. Und da kam einem das 36, da ging man 36, dachte, ja, wunderbar. Und dann irgendwie stappte man 3 Meter weiter in das 38 Grad, und das kam einem dann richtig heiß vor. Und wenn man dann umgekehrt wieder in die 36, dachte man, boah, ist das kalt, bibber. Ne? Also irre, dieser Effekt. Ja, Gellertbad, irgendwie, da war ich noch kurz vor der Wende, da war das noch irgendwie absurd billig. Also der war, glaube ich, so ein Eintritt dort irgendwie sowas wie 80 Pfennig oder 1 D-Mark. Und ich habe da für einen absurden Preis, habe ich da Eintritt mit Massage da bezahlt, nicht mehr als 5 D-Mark oder sowas, ne? Unglaublich war das damals, ne? Also noch da in ungarischen, zur Prä-Wende-Zeit in Ungarn, ne? Wobei die Ungarn waren ja vorgeperscht, ne? Die hatten ja da im September, Ende September hatten die ja die Grenze da zu Österreich geöffnet, und da kamen dann schon, ist kurios, dass man das gar nicht mehr so richtig, obwohl es ja Weltgeschichte war, ne? Da waren ja Tausende von Ossis da in Ungarn, die haben da am Platensee oder wo das war, haben die da quasi ausgeharrt, wollten nicht mehr zurück in die DDR, ne? Und dann war unklar, ne? Und dann gab es ja noch diese Besetzung oder der deutschen Botschaft in Prag, ne? Aber da waren Tausende mit ihren Trabis da in Ungarn, die nicht mehr zurück wollten, ne? Und anscheinend hatten die Ungarn da auch keine große Lust, sich da mit denen rumzuschlagen oder beziehungsweise mit der der DDR, ne, Rücknahmeabkommen, ne, Migranten, ne, unglaubliches Volk da, ne, die wollten da nicht mehr, Flüchtlinge, ne, und dann haben die Ungarn irgendwann den Zaun auch da abmontiert. Ich sehe noch Fotos vor mir, wie die den Stacheldraht da abmontiert haben, wenngleich die Grenze, die Grenze in die andere Richtung war ja immer offen, ne? Also das war auch so ein Ding, ne? Man konnte, ich bin ja damals mit dem Lehrbeauftragten, dem Matthias Fuchs, bin ich ein oder zweimal nach Budapest gefahren und da konnte man auf der sozusagen Österreich-Ungarisch-Direktion brauchte man eigentlich nur Ausweis vorzeigen, ich glaube aber Reisepass. Aber ich meine, man braucht ein Visum. Man braucht ein Visum. Aber trotzdem war das jetzt nicht so, das war auf keinen Fall so schikanös, wie wenn man da in die DDR, irgendwie von uns aus in die DDR, also man wurde nicht durchsucht oder irgendwie mit Hunden oder sowas. Es ging relativ glatt. Also wenn man eben man brauchte nur den Reisepass mit dem Visum vorzeigen und, ich glaube, Geld spielte auch keine Rolle, weil es, wie gesagt, das war ja alles so unglaublich billig. Ich habe damals, glaube ich, mal für 300 Schilling, das waren damals 40 D-Mark, da habe ich einen riesen Packen von diesem Vorrind. Irgendwo habe ich das, als wir das Haus meiner Mutter ausgeräumt haben, habe ich das noch gefunden, das ungarische Geld. Das konnte man überhaupt nicht ausgeben. Das war einfach vollkommen, alles war so unglaublich billig. Ich habe versucht, so Fotozeug zu kaufen, so Fotopapier, Fotofilme von tschechischer und DDR-Produktion. Das war auch alles so billig, das konnte man Kisten davon kaufen, von dem Zeug. Ne? Naja, also wie gesagt, wie bin ich jetzt denn darauf gekommen? Jetzt habe ich mich so von Grönland darüber gebracht. Dann lasse ich mal das Grönland für einen Moment, denn da werde ich sicher noch mal zurückkommen. Besonders wenn ich wieder zurück bin in 4 Wochen, mit dem Schiff. Und genau den Schuhen, ja, da muss ich noch mal gucken. Wie gesagt, denn irgendwie, man muss ja eben für die, weil man fährt da wird es so, die Temperaturen, da bin ich mal gespannt. Also die werden sich so um den Plus, so in einstelligen Plusgraden bewegen. Also das heißt, das ist hier so wie Februar, März oder sowas, Januar, Februar, März. Ne? Also muss man schon gucken, das sind Winterklamotten, die es dafür braucht. Ne? Also wie ich sagte, ich fahre jetzt nicht direkt in die Arktis, aber immerhin an den Rand der Arktis. Ach so, jetzt kam es, ich war da mit dieser heißen Quelle. Naja, das muss ich mir wohl mal für ein anderes Mal aufsparen. Ich sehe das ja sowieso erstmal so als Testfall. So, wie geht das überhaupt? Ne, also wie kommt man da voran und so weiter. Ne? Also das, aber ich habe mir gestern schon, habe ich mir nochmal den Fahrplan von meinem Schiff ausgedruckt und nochmal so die einzelnen Stationen. Das stelle ich mir schon schade. Manche, da gibt es so da 2 oder 3, da hält das Schiff nur 15 Minuten wahrscheinlich so, um Passagiere aufzunehmen und abzulassen. Das sind dann so ganz kleine Siedlungen. Aber das natürlich auch, wenn man dann man könnte im Grunde an so einer winzigen Siedlung, könnte man auf der Hinfahrt aussteigen und dann kommt das Schiff nach 3 Tagen wieder. Also das wäre denkbar. Dann müsste man sich überlegen, was macht man denn 3 Tage da in so einer, so mit, da steht da so irgendwie 40 Einwohner. Während der 3 Tage kann man die fast alle kennenlernen. Das wäre lustig. Man geht von Haus zu Haus. Ich glaube, das fänden die wiederum nicht lustig, weil wahrscheinlich kommen da schon irgendwie hin und wieder mal Touristen vorbei, ne? Und ins Hinterland. Ne? Das ist ja auch da zum Beispiel selbst bei der Hauptstadt Nuuk, deswegen, da will ich, das Einzige, wo ich mal ins Gelände will, ist da in Nuuk, die haben so einen Hausberg, irgendwie 2 sogar, der eine ist 400 Meter und der andere ist 750 Meter, dann haben sie noch einen anderen, der liegt aber auf der anderen Seite des Fjordes, der ist 1400 Meter hoch, ne? Da liegt sogar Schnee das ganze Jahr über, aber auf diesen den ersten, der liegt hinter dem Flughafen, Treffen von 400 Metern. Also da will ich raufklettern, wenn das Wetter gut ist, dann soll man, hat man, der, es liegt auch am nächsten, also dann hat man so einen Überblick über die Hauptstadt irgendwie. Also da, das ist das Einzige, wo ich eben feste Schuhe bräuchte, um ins Gelände, ne, und in den anderen Fällen irgendwie sieht's halt so aus, dass man sich doch weitestgehend in quasi planiertem Gebiet irgendwie auffällt, sowohl auf dem Schiff wie dann auch, wenn man irgendwo anlandet. Ne? Da ist jetzt nicht irgendwo, wenn man an so einer Siedlung, da, irgendwo sind wir dann in Nanortalk oder irgendwie doll, ne? Diese Orte, ne, Grön. Und heute habe ich geguckt, meine Übersetzungs-App kann kein Grönländisch. Das ist ja doof, ne? Aber ich glaube, irgendwie, dass da in die Situation werde ich nicht kommen. Also die meisten sprechen Dänisch und hoffentlich auch ein bisschen Englisch, ne? Das, so stelle ich mir das ungefähr vor, ne? Aber da müssen wir nochmal mit dem Grönländisch nachbessern. Irgendwie, wo ich schon dabei bin, habe ich neulich ein interessantes Buch gefunden von einem, auch in der Uni-Bibliothek, von einem Herrn Pörksen, Plastikwörter. Da geht's um so Wörter, die fast sinnfrei überall auf der Welt funktionieren. Also die gibt ja irgendwie, das steht da nicht drin, aber irgendwo habe ich mal gelesen, es gibt drei Wörter, die überall auf der Welt verstanden werden. Das ist Pizza, Sex und Taxi, ist doch toll, oder? Ja, also wie gesagt, und der Herr Pörksen hat noch ein paar andere, die gewissermaßen so vollkommen, also sagt er, beinahe sinnentleert oder sich jeweils anderen Sinnzusammenhängen anpassen, also da zum Beispiel Kommunikation oder Energie oder Sexualität, da wären wir wieder bei dem Sex, ne? Also das ist interessant, auch diese, das müsste ich nochmal, da gibt's auch von Google so eine Worthistorie, irgendwo Engramm oder sowas, das zeigt an, wie oft das Wort irgendwie in über die Jahre vorgekommen ist, fand ich auch irgendwie bei den Pörksen also die Wortverwendung, also da zitiert er irgendwie, dass eben sich die, er sagt eben, dass das Wort Sexualität, das hat eine relativ junge Geschichte. Also das ist irgendwie, also das ist so in irgendwie, das Buch von ihm ist so Ende der 80er und er schreibt irgendwie, ja, es hat so knapp 20, also die Konjunktur hat so in den letzten 20 Jahren zugenommen, ne? Also, und er gibt da so als Beispiel, sagt, das ist immer noch dabei, sich quasi fortzubereiten, und zum Beispiel führt er da Mexiko an, ne? Also dass in Mexiko, also das Wort Sexualität noch keine so große Verbreitung hatte, und dazu führt er den Leiter einer Forschungsgruppe des großen spanischen Wörterbuchs an, das wurde 1973 irgendwie, also das ist natürlich jetzt von heute aus ein gutes Stück her, irgendwie abgeschlossen, und zu dem Zeitpunkt hat man nur 6 Stellen oder Verwendungen das Wort Sexualidad. Also das wäre sozusagen das spanische Äquivalent von Sexualität. Ja, meine Güte, was haben denn die Mexikaner und Mexikanerinnen davor oder ansonsten gemacht? Ne? Auch interessant. Ne? Also er schreibt übrigens, das wäre so ein kleiner Zurückschlenker zur letzten Sendung, dass die Verbreitung des Wort Sexualität bei uns maßgeblich auf Freud zurückgeht, wobei wiederum Freud selber an einigen Stellen so zitiert ist, der Pörksen selber irgendwie anmerkt, dass er nicht genau weiß, was das eigentlich ist. Also diese Sexualität, er stellt es einfach nur fest. Ne? Und der Pörksen merkt halt an, dass eben die Menschen anstelle dessen, irgendwie auch zu Freuds Zeiten, eben da hatte man einfach andere Wörter mit anderen Konjunkturen, Liebe, Leidenschaft, Begehren, ne? Also sowas. Ne? Und darüber hat sich dann irgendwie dieses Wort Sexualität gelegt und irgendwie bis hin dazu, dass es eben fast alles bedeuten kann. Ne? Also es hat so, er gibt dafür so einige Verwendungsbeispiele. Ja, so, ne? Also jetzt Grönländisch. Ne? Es ist eben, da waren wir jetzt eben. Gut, jetzt machen wir mal, gewissermaßen keinen Cut irgendwie mit Grönland. Wie gesagt, es gibt ja auch noch die Sendung in 4 Wochen, wo ich dann hoffentlich, ja, ich meine, weiß man ja auch nicht. Ich hatte neulich gedacht, ja, es ist so ein bisschen so wie vor 30 Jahren ungefähr, als ich zum ersten Mal nach Japan bin. Da wusste ich auch noch nicht, wie geht das, ne? Auf was muss ich mich einstellen? Wie sind die Leute drauf? Wie funktioniert es so mit dem Verkehr und so weiter, ne? So ist das wieder, denke ich, so mit Grönland, ne? Also zum Beispiel eben so Mobilfunk, ne? Das gab es damals in Japan noch nicht, ne? Aber jetzt Mobilfunkabdeckung. Ja, ich hatte mir auch noch gebookmarkt. Ich muss so eine App haben mit Offline-Karte, denn wenn man keinen Mobilfunk hat, dann kann man ja die Karte nicht nachladen. Also man muss, solange man Internet hat, muss man eben so einen Kartenausschnitt runterladen und dann, wenn man dann keinen Internetzugang hat, kann man dann eben sich trotzdem orientieren. Und ich habe mir auch, habe ich mir so eine Signalpfeife gekauft. Das sah ich neulich irgendwo im Laden, denn das ist angeblich, wenn man irgendwie im verloren geht, also wenn man auch über Bord geht, dann irgendwie ist es ungünstig zu schreien. Das kostet irgendwie nur Kraft und man wird auch nicht so gut gehört. Und deswegen gibt es, das stand da auf der Packung von dieser Pfeife, dass das extrem 110 Dezibel oder sowas. Ich habe mich nicht getraut, das auszuprobieren. Das kann ich ja mal da mal in Grönland auch probieren, ne? Also habe ich mir dann auch so eine Schleife und dann werde ich die ganze Zeit diese Signalpfeife irgendwie mit mir rumtragen, also falls ich über Bord gehen sollte oder irgendwie da irgendwo im Gelände da irgendwie, dann sollte mir das helfen. Naja, also was ich erzähle, überhaupt noch sozusagen rückgreifend, ne? Letzte Woche war ich in Hamburg, ja, und irgendwie jetzt greife ich nochmal, oder das war eigentlich nach Hamburg, aber es passt irgendwie thematisch, dass es mir jetzt endlich gelungen ist, diese Mietkautionsstreitigkeit beizulegen. Wer die Sendung hier immer wieder verfolgt, wird vielleicht da dieses und jenes mitbekommen haben. Ja, also das war, glaube ich, ja, ich hatte ja meinen Vermieter in Hamburg, der ist mir ja die Mietkaution, die ich ihm eingezahlt hatte, zu teilen schuldig geblieben und dann hatte ich ja schon geklagt und diese Klage, die ging dann ins Leere, weil der alte Herr irgendwie zwischendrin verstorben war und dann musste ich die Erbin ausfindig machen und das hat dann 2 auch Briefe erfordert, aber dann meldete sich vor 2 oder 3 Wochen eine Hausverwaltung, die dann sagte, sie würde die Sache irgendwie jetzt angehen wollen und die machten mir ein Vergleichsangebot, haben mir natürlich weniger angeboten, als ich gefordert hatte und dann habe ich mich nochmal mit der Mieterberatung in Hamburg kurz geschlossen und die rieten mir dazu, was eigentlich auch mein Gefühl war, das anzunehmen, weil ein weiterer Rechtsstreit, der hätte sich ja noch ewig hingezogen und man weiß gar nicht, wüsste nicht, ob das dann wirklich irgendwie zum Erfolg geführt hätte, also ob ich dann wirklich sehr viel mehr Geld bekommen hätte. Also jetzt habe ich, also so, ich meine, immer, also das muss man so sehen, ne? Ich habe ja immerhin auch da den ganzen Aufwand irgendwie, ich habe 5 oder 6 Briefe an den Vermieter geschrieben, dann, das muss ich auch nochmal zurück, die Gerichtsgebühr kriege ich zurück, aber den Anwalt musste ich bezahlen, ne? Also insgesamt ist das jetzt nicht sonderlich gut für mich ausgegangen, aber immerhin, als ich jetzt letzte Woche aus Hamburg zurückkam, fand ich dann eben diese Summe da, die man mir angeboten hatte auf meinem Konto und das ist jetzt immerhin, kann man auch so sagen, ja, wenn das jetzt auch weitergegangen wäre, das Geld, auch wenn ich vielleicht noch irgendwie Zinsen hätte rausschlagen können, irgendwie die Inflation, irgendwie ist letztlich auch momentan jetzt in meinem Fall, ne, Inflation ist ja nicht per se vorhanden, sondern es kommt immer drauf an, wie man auch konsumiert, ne? Also in meinem Falle, irgendwie war jetzt die Tage wieder, ne? Irgendwie mit schöner Regelmäßigkeit sind die Dinge irgendwie sehr inflationsversiert, die irgendwie Öle, Kakao, Schokolade und Obst und Gemüse. Ja, ne, ich meine, so im Grunde so der tägliche Bedarf. Und was hilft's, was weiß ich, wenn jetzt irgendwelche anderen Produkte, die ich nicht konsumiere, billiger geworden sind, dann die machen halt so einen Warenkorb, der hat halt eine gewisse Verbreitung, ne, einen Durchschnitt, diesen Warenkorb. Und wenn ich halt daraus nicht diesen Durchschnitt konsumiere, da kann sich die Inflation für mich halt irgendwie mehr oder weniger darstellen. Also in meinem Fall ist mehr Inflation. Ne? Es ist, man muss nur mal auf Schokolade. Hatte ich neulich da beim Discounter, da gibt's ja immer so eine Art No-Name-Schokolade, so Alpenmilch, ne? Die war mal, ich weiß noch, vor einiger Zeit lag die bei 39 Cent, die Tafel. Ne? Dann war es 49, 59, 69, jetzt ist 79. Ne? Hat sich glatt verdoppelt. Ne? So eine blöde Schokolade. Ich meine, was soll das, ne? Also ja, ne, also deswegen hätte ich da jetzt noch weiter irgendwie mich mit denen da rumgeschlagen, dann wäre immer so die Rechnung, ne, sind die Zinsen, die ich da, also Verzugszinsen, gleichen die das aus? Insofern kann man sagen, jetzt ist irgendwie mal Schluss damit, ne, und ich muss sagen, endlich, ne, es waren jetzt 3 Jahre, die mich das irgendwie beschäftigt hat, und man kann man halt so sagen, ja gut, also ich werde bestimmt nicht noch mal mieten. Ne? Also es war wirklich irgendwie sehr, sehr unangenehm. So, jetzt muss ich mal einen Schluck Wasser trinken. Ja, ne? Also wie gesagt, ich bin ja letzte Woche bin ich für 2 Tage, einen Tag rauf, einen Tag rück nach Hamburg gefahren, denn da hatte mich meine ehemalige Bürgerinitiative Pro Wohnen Ottensen eingeladen. Wir hatten ja schon seit Anfang des Jahres ein bisschen diskutiert, angerissen, dass wir den Verein nach 10 Jahren auflösen, denn es gibt eigentlich gar keinen Grund mehr, ne? Dieses Bürogebäude, gegen das wir opponiert hatten, das ist ja nun doch errichtet worden, und danach hat es eigentlich keine größeren Aktionen mehr. Also der Gedanke, ne, es steht ja also gewissermaßen im Vereinsziel, dass man oder so ungefähr, dass man ja auch in ganz Ottensen und Altona vielleicht eben dann solche Projekte, ja, weiter, dass man sich da weiter einsetzt. Heißt ja deswegen Pro Wohnen Ottensen. Der ursprüngliche Gedanke war ja, dass er bei diesem Bürokomplex, dass das ja eine Mischnutzung aus Wohnen und Arbeiten werden würde. Und dann war die Überraschung groß, gerade in den Ferien, ne, dass dann plötzlich es hieß, da kommt nur noch Büro hin, ne, für 800 Leute. Und da war dann natürlich die Empörung groß, und dann bildete sich diese Bürgerinitiative und wie gesagt der Verein. Ne, und nachdem das alles gescheitert war, ne, das konnten wir nicht verhindern, dieses Bürogebäude. Irgendwie, da ging es auch um Klage, also Klagen, also das ist wirklich irgendwie eine böse Angelegenheit. Ne? Also, ja, auch wir sind da nicht weitergekommen. Ne? Baurecht, irgendwie eine Katastrophe. Ne? Dagegen sind manche anderen Rechtsgebiete, kommt mir vor, irgendwie ein Schnuckelchen. Ja. Hier gleich 16 Uhr und 30 Minuten am Freitag, den 14. Juni 2024. Ihr hört das Seminar auf Radio X, und am Mikrofon ist Stefan Beck. Naja, also wie gesagt, irgendwie es gab so ein paar Dinge, ne, da war ja noch der Bunker, da glaube ich in der Beringstraße, das war so ein Seitenprojekt. Ne, so in dieser ganzen Auseinandersetzung, da hatte dieser Investor vorgeschlagen, den Bunker abzureißen und an der Stelle quasi diese fehlenden Wohnungen nachzureichen. Ne, und das ist bis heute nicht passiert, weil man den Bunker nicht abreißen kann. Ne, auch größere Geschichte. Da haben wir uns noch mal gelegentlich da rein gebracht und da eben auch nachgefragt, nachgehakt, auch bei der Politik, ne, weil auch immer die SPD hat dann immer, ja, immer auf den Investor verwiesen, ne, und gesagt, der macht das da, ne, der hat uns das versprochen. Aber ich erinnere mich noch auch in Hamburg schon, irgendwie, da habe ich immer noch den Herrn Karpat oder sowas da mal gelegentlich angeschrieben, der mir dann immer mit solidarischen Grüßen antwortete, weil weiß nie, was mit wem er sich da solidarisieren wollte, mit meinem Anliegen bestimmt nicht, ne? Also jedenfalls und da kam auch nichts. Dann habe ich neulich da, als ich in Hamburg war, gefragt, ist da was? Nee, Bunker ist auch noch nicht abgerissen. Das hängt wieder damit zusammen, wenn sie den Bunker abreißen, dann würde das Gebäude daneben, was sich auf den Bunker stützt, würde umkippen. Und so müssen sie erst dieses Gebäude, das gehört dieser städtischen Wohnungsbaugesellschaft, der SAGA, die müssen das entmieten. Aber das ist auch nicht so einfach, weil man die Leute nicht rausschmeißen kann. Die müssen freiwillig gehen und es sind immer noch welche, die da nicht gehen wollen. So war jetzt der letzte Stand der Dinge. Also es wird nie passieren oder in, was weiß ich, 500 Jahren oder sowas. Naja, also wie gesagt, zwar waren wir da hin und her, aber es kam jetzt immer auch, war so die insgesamt die Neigung nicht super groß. Trotzdem, Christina hat sich dahinter geklemmt und hat dann so eine Aktion an Land gezogen. Da gibt's im Rahmen dieses Kunst- und Kulturfestivals Altonale, gibt's so Stadtteilrundgänge. Altona macht auf. Da sollen also Menschen aus dem Stadtteil, wie der Name sagt, macht auf, ihre Türen oder Fenster öffnen und den Leuten, die auf diesem Rundgang sind, irgendwas zeigen, ihren Hinterhof oder ihre Garage oder was weiß ich irgendwie oder keine Ahnung oder auch nur irgendwann mal sind auch nur Leute, die aus dem Fenster irgendwie was, entweder eine Musikdarbietung geben oder ein Gedicht lesen oder kleine Performance, also sowas. Also es ist sehr niedrigschwellig, wird glaube ich auch relativ gut angenommen, diese Rundgänge, da gibt's mehrere und Christine hatte mit denen ausgemacht, dass es eine Station eben an diesem Bürogebäude, Zeiserhof heißt es, geben sollte. Und dann haben wir die ganze Zeit auch überlegt, was man da überhaupt machen kann. Also wir wollten uns eben verabschieden, das war der Gedanke. Also wir sagen Tschüss zu Altona und Ottensen. Naja, also ich habe mich da auch so hin und wieder und so weiter. Jedenfalls kamen sie da auf die Idee, dass man so ein Quiz mit den Leuten machen könnte und wer den Quiz, also da ging es dann darum, irgendwie Quiz, also wie war das alles, was ist da genau passiert, wer kennt sich noch aus, ne? Denn das sind ja jetzt schon 18 Jahre her. Das sind ja auch Leute neu nach Ottensen gezogen und also da so ein paar Fragen, wie war das denn und wer das gewinnt, der bekommt ein Betongold, da hat man so ein Ziegelstein Gold angesprayt, ne, okay, haben wir also, wie gesagt, und dann dachte ich, Mensch, ja, auch Christina hat sich so engagiert, auch für, fand ich immer nett, immer hat sie an mich gedacht und dass ich da auch mit dabei bin und dachte, hey, das muss ich machen, auch wenn das wieder mal Bundesbahn großartig Ersatzzug, ne, und so weiter, 50 Minuten Verspätung, naja, und dann war das wieder mal so eine Aktion, was so 100% in diese ganze, ja, sag ich mal, diese Künstlerwelt passt, ne, also das fing schon an, irgendwie da mit der Verspätung, irgendwie haben wir so kommuniziert, dass ich da direkt vom Bahnhof zum Gängeviertel kommen sollte, da wollte sie mich einsammeln, weil dann hatten wir noch Material und Ausrüstung sollte aufgenommen werden. Und ich kam da zum Gängeviertel und da sah ich schon diesen altersschwachen LKW. Ne? Und ich dachte, oh Gott, ne, was für ein Teil. Ne? Als sie den anließen, da brumm, 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 und er stieß dann so eine gewaltige Wolke schwarzen Rauchs aus, ne, und wir da rein, ne, der war bestimmt 50 Jahre alt, ne, so ein Pritschen-LKW, so ein bisschen so ein Ding, wie hier gab's doch mal in Frankfurt diese Gruppe Schokola mit ihrer Aktion, da Schokola vom LKW Das war ja ein ganz schönes Konzept, dass die irgendwo so hier so in der Stadt oder am Rande der Stadt mit dem LKW und auf der Ladefläche so eine PA, und dann haben die da eben DJing Sound, ne, und irgendwie Bier vom LKW. Das hat derartig eingeschlagen nach einer Weile, dass sie es dann aufgeben mussten, weil da kamen irgendwann mal 500 Leute, ne, und das war dann einfach nicht mehr zu verheimlichen, ne. Das, da kam dann irgendwann auch die Polizei, und das war dann nicht mehr lustig für die, die das, die wollten da einfach mal, anfangs war das so ein ganz, einfach so ein improvisiertes Ding, wir fahren irgendwo hin, machen ein bisschen Musik, ich denke noch so an dieser Brücke, da unter der Kaiserleibrücke in Offenbach mussten natürlich auch damals schon Orte sein, die jetzt nicht so lärmsensibel waren, ne? Aber irgendwann war das mal so, dass das einfach nicht mehr, selbst wenn man so einen Ort hatte, wo jetzt wirklich kaum Nachbarn waren, aber es ist in Frankfurt fast irgendwie, das schallt immer irgendwo rüber, ne? Und dann beschwert sich einer und dann kommt die Polizei, ne? Und dann geht's los, ne? Wer war das und wer ist hier verantwortlich und so weiter, und ja, also die haben das irgendwann leider aufgeben müssen, ne? Und so ein Ding war das, ne? Wir ruckelten damit durch Hamburg, ne? Und wie gesagt, und dann war da eben irgendwie, nachdem wir da an dem Zeisehof das Zeug aufgebaut hatten, haben wir da anderthalb Stunden, und da war es kalt in Hamburg, ne? Ist ja sowieso der Sommer in Hamburg, irgendwie, das war so typisch Hamburger Sommer, irgendwie tagsüber noch Sonne, und als die Sonne dann weg war, dann war es wurde ziemlich, wir haben anderthalb Stunden auf diesen Rundgang die Leute gewartet, ne, und als sie dann kamen, Christina hatte mit denen vereinbart, dass die so eine kleine PA mit zwei Mikrofonen mitbrachten, hatten sie auch dabei, und als wir dann mit Christina und ich waren so die Moderatoren, die das Ganze so irgendwie gebracht haben, und dann fiel immer wieder das Ding aus, wahrscheinlich weil das Akku irgendwie aufgelöst war, und das hat ziemlich irgendwie auf die Stimmung gedrückt. Man hat da so in das Ding gesprochen, es waren bestimmt 50 Leute, das hat einfach nichts mehr gebracht, dass man da mit der normalen Stimme, jedes Mal wenn wir so versucht haben was zu reden, kam lauter, lauter, wir hören hier nichts, ne? Und dann das war ziemlich irgendwie unangenehm, ne? Also mittlerweile hat Regina auch einen Film, die hat da gefilmt, und da kam das, hat sich so gut geschnitten, dass das eigentlich nicht mehr so rüberkommt, finde ich auch super. Aber es war nervig, ne? Und das war wieder so diese, dachte ich so, das ist so diese Künstler- und Kreativattitüde, ne? Tags drauf nämlich bin ich noch mit Christina zu so einem Interview, weil um die Ecke, da ist schon gleich die nächste Baustelle in doppeltem Sinne, da soll auch was abgerissen werden, und dann kommt da irgend so eine Bankzentrale oder irgend sowas hin, wo es auch wieder um Versprechen geht mit Wohnraum und so weiter, und da sollte ein Interview mit dem NDR stattfinden, ne? Die kamen mit drei Leuten, ne? Unglaublich, ne? So ist klassische Team, so Reporterin, Kameramann und Soundmann, ne? Ich glaube, in vielen Fällen, so im Privaten, ne? Manchmal sehe ich bei mir so Leute, das ist nur noch eine Person mit iPhone, ne? Das ist das ganze Team, ne? Die muss dann alles zusammen mit dem iPhone irgendwie aufnehmen, ne? Aber die kommen da noch mit schwerer Kamera, und ich dachte, Mensch, hey, der Mensch, der hat kein Problem mit dem Akku, ne? Der wird vorher checken, dass zwei oder drei oder wie viel irgendwie Ersatzakkus hat, damit der Dreh da läuft, ne? Und so ist es halt irgendwie, aber in dieser Kunst- und Kreativszene, da ist das alles so luschig, ne? Also ich weiß auch gar nicht, ich meine, es war jetzt nicht mein Ding, aber ich habe nochmal im Rückblick Christina geschrieben, soll sich beschweren bei denen, ne? Aber es hilft ja auch nichts. Man kann nur sagen, machen wir nicht. Kommt nicht in Frage, ne? Das war halt so, als ich da ankam, da auch am Gängeviertel, und dann mit diesem altersschwachen LKW, ne? Es war an sich schon eine Performance, ne? Manchmal dann wirkte der Fahrer, der den LKW gar nicht kannte, der wirkte den ab oder kam mit der Schaltung da nicht zurecht, ne? Und dann fuhren wir da vom Gängeviertel durch die Schanze rüber zu dieser Fuchskaserne, weil wir dort, was war da, Generator, ne? Auch all dieses so hier was ausleihen irgendwie und vielleicht für lau oder günstiger bekommen, ne? Und es war insgesamt diese Welt so. Ich habe ja schon immer irgendwie kurioserweise, und ich habe ja im Gängeviertel gewohnt, als das noch auch alles der Saga gehörte, und als wir da vorbeifuhren, da sah ich den Eingang zu unserem Hinterhof, wo ich da gewohnt hatte, am Valentinskamm, und da stand Schiers Passage, das ist dieser Durchgang zu dem Hinterhof, ne, und dachte ich, hey, daher kommt vielleicht meine Neigung zur Passage, ne, das habe ich früher nie wahrgenommen, da bin ich jeden Tag durchgelaufen, habe es aber nie Schiers Passage, nie gedacht, habe ich gleich nochmal am nächsten Tag Foto gemacht, ne, der Ursprung der Passage, ne? Da müsste man jetzt gewissermaßen, hey Walter, da kommt es her. Ne? Kann man irgendwie ins Jenseits senden? Gibt es da irgendwo eine Funktion bei Radio X? Irgendwie so ein Button, ne? Dass man da irgendwie Rudolf müssten wir jetzt hier haben, Rudolf Steiner, der könnte vielleicht irgendwie mit Walter Benjamin im Jenseits Kontakt aufnehmen. Das wäre doch großartig. Ne? Rudolf, weil Rudi, irgendwie gib mal irgendwie Schaltung rüber zu Walter Benjamin, dann sage ich, Walter, da Schiers Passage, da hat es angefangen, na, für mich jedenfalls, ne, für dich ja war es ja in Paris, ne, die Pariser, die Passage de l'Opéra oder die Passage Vérododa, das waren deine Passagen, aber meine Passage war vielleicht, das habe ich jetzt rausgefunden, Schiers Passage am Valentinskamp in Hamburg, ja, toll, ne, aber trotzdem dachte ich so, und als ich auch so diese Fuchskaserne, all dieses Improvisierte, diese Bricolage, ne, irgendwie so, da mal irgendwo aus so einem Schuppen so einen Generator ziehen und dann beim nächsten Ding dann nochmal eine PA und dann wann bringen wir das wieder und so, dachte ich, hier diese ganze Kreativ-, Kunst- und Kreativwelt, ne, das ist alles mir so unangenehm. Ne? Also wie gesagt, Gängeviertel war mir schon auch irgendwie all dieses Improvisierte, ne, das sich dann aber auch gleichzeitig so als Anti, ne, das natürlich wollte man das nicht, ne, der Investor, das war ja so ein holländisches Unternehmen, ne, die hätten das alles aufgeschickt, ne, und dann wahrscheinlich Loft, Living in the Lofts oder sowas, ne, für 18 bis 25 Euro den Quadratmeter, ne, und davon will man sich natürlich absetzen und will das natürlich alles in so einer Art von, ja, so eine Art von Radical Chic, ne? Ich glaube, das ist so ein Begriff von Tom Wolfe. Radical, das ist es, ne? So in so einem Radical Chic. Aber im Grunde, ich will das gar nicht mehr. Ne? Bin ja immer noch dabei, in meinem Aufsatz über dieses Phänomen der Querfinanzierung, ne, dass Künstler ihre Kunst, andere Kreative auch, Journalisten zum Beispiel, ihre Arbeit aus anderen Quellen finanzieren. Jetzt habe ich das mal bin ich da drauf gekommen, das so in zwei Teile zu teilen, weil der letzte oder vorletzte Abschnitt über die Künstler so Teile dieser Kreativökonomie sind, mit einem Wort, bei Angela McRobbie heißt es, ich dachte, es heißt immer Role Models, aber es ist sowas, wie steht es bei ihr? Vor irgendwas anderes. Irgendwie jetzt, ich hatte die Tage sie auch angeschrieben, kam prompt eine Antwort, irgendwie, ob sie diesen Artikel, jetzt heißt es aber nicht, heißt nicht Artists as Role Models of the Creative Economy or Pioneers. Of Creative Economy, ja, hat sie gesagt, ich guck mal, aber jetzt hat sich nicht mehr gemeldet, aber ich glaube, ich habe es an anderer Stelle gefunden. Also diesen ganzen Zusammenhang, der ist ja sehr groß, also diese gesamte Kreativökonomie, und da muss ich wirklich nochmal ein bisschen lesen, also hatte ich mir jetzt auch nochmal eben diesen Artikel von Angela McRobbie, habe ich mir heute auch beim Copyshop ausgedruckt, ne? Deswegen habe ich jetzt denen werde ich noch mal an anderer Stelle, den ersten Teil habe ich schon mal vorsorglich, ist schon mal öffentlich, aber noch nicht ganz fertig. Aber den zweiten, da werde ich noch ein bisschen dran arbeiten, ne? Eben an diesem Moment, dass Künstler eben diese Kreativökonomie gewissermaßen befeuern oder sich das... Da dachte ich, da muss ich einfach nochmal dran arbeiten. Und heute kam mir aus, ne, ist immer beim Bügeln, da hat man die besten Ideen, kam mir das, dieses Moment, also nicht nur das, man muss das eigentlich so negativ wie nur irgend möglich beschreiben. Ne? Also was immer an ne, man ist natürlich, wenn man so ein Paper, gewissermaßen wissenschaftliches Paper, ist man natürlich irgendwie angehalten, dass man so eben sachlich neutral bleibt, aber es ist gleichzeitig, man muss da ein bisschen irgendwie nach Bourdieu schielen, ne, der ja auch gewisse Bemerkungen macht. Man muss im Grunde, oh, jetzt kommt die Sonne durch, wow, man muss im Grunde dieses Phänomen, ne, weil das daher kommt, dass alles, was so mit Kunst und Kultur zu tun hat, das wird einfach viel zu positiv gesehen. Ne, und es ist eine unglaubliche Anstrengung, dieses Feld wieder mal zurechtzurücken, und dazu braucht es, damit man im Grunde dieses Feld, ne, wie ich schon an anderer Stelle neulich in Hamburg zu Christel sagte, man muss das im Grunde wie so ein Ethnologe sehen und immer so sagen, mein Gewehrsmann berichtet, ich habe gehört das und so weiter, und dass man eben diese, dass man wirklich zu so einer Distanz kommt und dass man das nicht so distanzlos, ne, weil man ist viel zu geneigt dazu, dass man das einfach so als gegeben, ne, dass das einfach so, man muss das eigentlich als Zauberei begreifen und eben mit der gleichen Verwunderung, wie wir irgendwie sagen, ja, was weiß ich, irgendwelche Volksstämme irgendwie in Nigeria oder im Sudan, ne, irgendwie bevor die so einen Topf brennen, dann zaubern die, ne, und dann wird der Brand wird irgendwie gut. Und wenn der Zauber nicht funktioniert hat, dann misslingt der Brand von den Töpfen, ne, und sowas. Und dann sagt man, ja, hab jetzt irgendwie nicht, der Zauber hat nicht funktioniert und deswegen ist der Topf beim Brand nicht so gut geworden oder er ist sogar misslungen, ne. So müsste man eigentlich auch von der Kunst reden, ne, und deswegen muss man das irgendwie als negatives Einkommen, ne, also das, was Künstler da machen, wenn sie ihre Kunst aus anderen Quellen finanzieren, dann muss man das A als negatives Einkommen bezeichnen. Und heute kam mir noch ein anderer Gedanke, dass das im Grunde Ämterkauf ist. Das ist eine Art von Ämterkauf, ne? Denn dass man bezahlt dafür, dass man Zugang zu einem bestimmten Beruf, nämlich dem Kunstberuf, bekommt, ne? Denn das ist Sinn und Zweck, ne? Denn sonst, wenn man sich gewissermaßen an dem normalen Usus halten würde und man kann von seiner Kunst nicht leben, dann müsste man ja davon ausscheiden, ne? Das wäre so, wie es anderen Leuten auch ergeht, ne? Wenn der Buchhändler oder der Dachdecker von seiner Dachdeckerei oder Buchhändlerei nicht leben kann, dann muss er es aufgeben, ne? Machen sie in der Regel irgendwie, ne? Und in der Kunst ist das nicht der Fall, und im Grunde ist das deswegen artig, als wenn man sich so ein Amt kaufen würde, ne? Permanent, aber so ein Permanentkauf, ne? Man zahlt es wie so ein Abo, ne? Man zahlt gewissermaßen nicht einmal eine Summe, so wie das vielleicht früher war, ne? Zum Beispiel so ein Offizierspatent konnte man kaufen, ne? Sondern das ist wie so heutzutage wie bei so einem Photoshop oder sowas. Man ist sozusagen so in so einem Abo-Modell. Ha, ist großartig. Abo, ne? Irgendwie Kunst ist gewissermaßen so eine Form eines Abo-Modells, ne? Das ist doch ein schöner Gedanke. Man zahlt lebenslang in dieses Abo ein, ne? Und das wiederum bedeutet im Grunde, dass man dem Gedanken des Leistungsprinzips, dass man das durch diese Art von Ämterkauf, durch dieses Abo-Modell, dass man das mit Füßen tritt, ne? Denn das ist ja im Grunde der Sinn, ne? Dass man nach dem Leistungsprinzip würde man gezwungen werden, ne? Du kriegst nichts hin mit deiner Kunst, also musst du da ausscheiden, ne? So wie eben Dachdecker oder Buchhändler oder Fahrradverkäufer, Fahrradmechaniker und sowas, ne? Aber du willst eben dieses Leistungsprinzip nicht anerkennen und deswegen irgendwie zahlst du gewissermaßen da ein, ne? Du kaufst dich gewissermaßen frei von diesem meritokratischen Prinzip, ne? Das ist eigentlich so, denke ich, das ist dieser Ämterkauf irgendwie, das ist zwar ein schweres Wort, aber im Grunde ist genau da geht's genau dahin, ja, ne? Das daran muss ich noch arbeiten, ne? Ja, jetzt sind wir so langsam, zum Ende der Sendung, aber vielleicht da, wenn ich schon dabei bin. Ach, Hamburg habe ich noch, ja, ne? Also wie gesagt, dieses Ding, ne, dass ich eben diese Orte da, das Gängeviertel oder Fuchskaserne oder eben diese Luschigkeit von diesen Leuten da von Altona macht auf, dass sie einfach nicht einen Ersatzakku mitbringen können, ne? Dass die wissen doch, wie das läuft, haben sich, ja, das dauert halt immer und ist so schwer, die Leute so irgendwie da auf Kurs zu bringen. Ach ja, das machen die doch schon seit ein paar Jahren. Warum können die verdammt nochmal nicht noch einen Ersatz oder zwei Akkus kaufen? Aber das ist einfach so, ja, ist ja Kunst oder so oder kreativ, ne? Da muss man sich halt nicht mit solchen Dingen, ne? Das ist halt unter der Würde, ne? Dass man sich mit solchen Dingen rumschleppt, ne? Aber nichtsdestotrotz, es war auch nett in Hamburg, ne? Und ich dachte so die Tage, denn es sieht so, sag ich mal, auf dieser anderen Front mit meinem kleinen Haus auf dem Land und der Finanzierung dessen sieht es nicht so gut aus. Ich habe gestern, und das auch so irgendwie, naja, da bin ich auch wieder typisch Künstler, irgendwie, dass ich mag diese Finanzleute ja überhaupt nicht, aber ich habe mich gestern habe ich mich wieder überwunden und habe bei einer Bank angerufen und da mich um Finanzierung und habe dann eben auch von denen gehört, dass das nicht gut aussieht, ne, dass sie dieses Modell, was ich da im Auge habe, erst ab 65 machen würden und zwar angeblich aus gesetzgeberischen Gründen und zu meinem eigenen Schutz. Also ich habe es jetzt nicht so ganz verstanden und wenn dann würde das irgendwie zu lange dauern, das hier zu erklären. Naja, also jedenfalls muss ich mir wohl oder übel überlegen, was als Alternative denkbar wäre. Ne? Und ich habe ja auch schon mal eben angedacht, ne, ich könnte ja eben Paris, ne, also ich könnte mir eine Wohnung in Paris mieten, aber ich dachte auch die Tage, ich könnte ja auch noch mal Hamburg, könnte ja noch mal so ein wie vor vielen Jahren, so ein Sommer in Hamburg, ne? Es gibt ja auch in Hamburg so Angebote, so Wohnen auf Zeit, ne? Nur natürlich nicht mehr da im Künstlerhaus Friese, ne? Da hätte ich echt überhaupt keine Lust mehr auf sowas, ne? Wie eben sagte, so auf diese Künstlerwelt, ne? Das hängt mir so, aber könnte mich natürlich vorstellen, könnte ja einfach sagen, mach nochmal so einen Sommer in Hamburg, ne? Es kommt ja eigentlich letztlich nur drauf an, dass ich aus Frankfurt weg bin, ne? Also, dass ich mir einfach sage, ich hau da ab. Ne? Und ich kann das natürlich, wenn es jetzt noch nicht funktioniert, dass es dauerhaft ist, ne? Das ist dauerhaft, aber ich kann sozusagen mir immer mal so zeitweilig und das ausbauen. Ne? Wie gesagt, ist ja auch so ein Ding, dass ich mich sage, ja, kann ja auch dann irgendwie Wohnung in Paris dauerhaft, ne? Und es ist ja auch dieses Projekt, ob es nicht möglich wäre, so mit mehreren Leuten so eine Wohnung in Paris zu mieten. Das ist auch noch nicht gänzlich ausgeklärt. Könnte ja auch möglich sein, dass man so mit 3 oder 4 und dann bekommt jeder so ein Zeitkontingent und dann kann man irgendwie 8 bis 10 Tage im Monat in Paris sein, ne? Das wäre doch auch vielleicht was. Ja, so langsam ist es Zeit, zum Ende zu kommen, denn nach mir kommen ja jetzt wieder Leute und die wollen ja irgendwie, wollen wir hier so einen reibungslosen Übergang haben. Das war also für heute das Seminar auf Radio X mit Stefan Beck am Mikrofon am Freitag, den 14.06.24. Das nächste Seminar gibt's in 4 Wochen genau wieder, ne? Das ist dann am 12. Juli. Ja, mit Mitschnitt ist momentan Flaute. Ihr könnt es in 2 oder 3 Wochen nochmal morgens bei Radio X hören und dann vielleicht euch einfach ein Gerät programmieren und euch das mitschneiden. Ansonsten war das halt eine Live-Sendung. Sonst alle Infos gibt's trotzdem über die besprochenen Themen auf meinem Blog, entweder über stefanbeck.de oder über ThingLabs. Ansonsten sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Jetzt gucken wir mal, ob das hier klappt. Jawohl.
Das war das Seminar. Am Mikrofon war Stefan Beck. Das Seminar auf Radio X jeden zweiten Freitag im Monat. Auf Radio X jeden zweiten Freitag im Monat. Auf Radio X jeden zweiten Freitag im Monat. Das war das Seminar.